Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Wir bleiben beim Fußball und da steht seit gestern auch fest, nachdem bereits die Fußball-Europameisterschaft der Männer wegen der Corona-Pandemie von diesem auf das kommende Jahr verschoben wurde, ereilt die Frauen nun das gleiche Schicksal. Auch die Frauen-Fußball-EM in England, Termin ursprünglich 2021, wird ebenfalls um ein Jahr verlegt. Ausweichtermin ist jetzt der Sommer 2022. Und über die Bedeutung dieser Entscheidung konnte ich vorab mit ARD-Sportreporterin Martina Knief sprechen. Und meine erste Frage an Sie war, ob die Verlegung der EM von den Frauen jetzt einfach so klaglos hingenommen wurde.
Also man hat nicht geklagt, weil es war allen klar, als vor einigen Wochen schon im März die Männer-EM aus diesem Jahr in das nächste verlegt werden musste. Wegen der Corona-Krise war allen klar, fast zeitgleich eine Frauenfußball-Europameisterschaft und dann auch noch in England das Finale der Männer-EM ist ja für das Wembley-Stadion vorgesehen zu spielen. Das wird nicht gehen. Deswegen hat man gar nicht geklagt, sondern nach vorne geschaut. Und eigentlich von dem Moment an war allen schon klar, zumindest mit denen ich so aus im Bereich der Frauennationalmannschaft gesprochen habe, das muss verschoben werden. Die Europameisterschaft der Frauen muss 2022 stattfinden. Das ist also das, was alle wollten.
Wie sieht es denn mit dem Vorschlag aus von Alexandra Popp, die ja unter der Woche vorgeschlagen hat, die EM der Frauen gemeinsam mit der Männer-EM als, ich glaube, so waren ihre Worte, Riesending auszutragen?
Also als ich das gehört habe, habe ich so zweierlei Gefühle gehabt. Zum einen habe ich gedacht, das ist mal eine gute Idee, also so diese genannten Doppelheader zu machen. Also erst spielt Deutschland gegen England bei den Frauen, sagen wir mal um 18 Uhr und um 21 Uhr spielt auch im Wembley-Stadion Deutschland gegen England bei den Männern. Das hätte totalen Charme. Und dann habe ich kurz Pause gemacht und habe gedacht, aber wer interessiert sich dann für das Frauenspiel? Also wir hier in Deutschland sind schon noch sozusagen, dann hätte so ein Klassiker, der sich auch im Frauenfußball langsam in diese Richtung entwickelt, wie England gegen Deutschland bei den Männern einfach so viel mediale Macht, dass vielleicht ein Superspiel bei den Frauen irgendwie noch eine kleine Meldung wert gewesen wäre. Deswegen sage ich ja, charmante Idee, aber ich glaube noch nicht.
Damit wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ist diese Verlegung ins Jahr 2022, hat das vielleicht auch Vorteile bezüglich der Marketingstrategie der Frauen, auch den Frauenfußball als Alleinstellungsmerkmal ja zu vermarkten?
Ja, definitiv. Also das hat die UEFA ja seit ein paar Jahren auch schon angeschubst. Das hat Alexander Seferin, der UEFA-Präsident, gestern gesagt. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nadine Kessler ist ja jetzt bei der UEFA für den Frauenfußball zuständig. Man generiert halt Sponsoren, die sich ausschließlich für eine Frauenfußball-Europameisterschaft interessieren und nicht sozusagen ein Anhängsel einer Männerveranstaltung sind. Und die kann man dann natürlich auch viel besser ins Schaufenster stellen. Das wirkt ja alles viel besser. Zudem sagte Martina Voss-Tecklenburg, die deutsche Bundestrainerin, heute bei einem Pressegespräch, was wir hatten, wir haben uns dieses Alleinstellungsmerkmal auf verschiedenen Ebenen erarbeitet und wollen das jetzt auch nicht mehr hergeben. Da geht es um Anerkennung, da geht es um Sponsoren, da geht es um Anstoßzeiten, nicht mehr irgendwie morgens um 11, sondern zur Primetime, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen. Und das alles würde man dann wieder verlieren, wenn man im Sog der Männer mitschwimmen würde. Also dieses Wort Alleinstellungsmerkmal, das ist ein bisschen sperrig, aber ich glaube, es trifft es derzeit, was die großen Frauenfußballveranstaltungen betrifft, sehr gut.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab heute eine Presserunde mit der Bundestrainerin. Bei Martina Voss-Tecklenburg ist auch ganz interessant die Vertragskonstellation, denn ihr Vertrag muss ja jetzt eigentlich verlängert werden, weil er ja nur bis nach der EM 21 erstmal gelaufen wäre. Ist da eigentlich schon alles in trockenen Tüchern jetzt?
Also sie schmunzelte, als sie heute natürlich sehr früh in unserer Presserunde diese Frage gestellt bekam. Man hat sich sehr bewusst für Martina Voss-Tecklenburg entschieden, als die Nachfolgerin von Steffi Jones und Horst Rubesch als Interimsbundestrainer gesucht werden musste. Sehr früh ist die Entscheidung auf Martina Voss-Tecklenburg gefallen und es war als Projekt angelegt, eine junge Mannschaft zu formen. Eigentlich waren ja bis Vertragsende 2021 drei Turniere einkalkuliert, WM, Olympia und EM. Dass es jetzt am Ende nur eins sein wird, nämlich die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, ist ein bisschen bitter. Aber wir haben schon Signale aus dem DFB gehört, vom sportlichen Leiter Nationalmannschaften, Jyoti Chatzialexiou, dass man natürlich in Gesprächen steht. Und was ich hineininterpretiert habe, noch nicht in trockenen Tüchern, aber auf einem guten Weg dorthin.
Einen interessanten Seitenaspekt gab es gestern auch bei der Pressekonferenz von der Deutschen Fußballliga zum Stellenwert des Frauenfußballs. Da hat Ligachef Christian Seifert angekündigt, dass es auch Zahlungen an Frauenfußballvereine als Hilfeleistung aus diesem Krisenfonds, der jetzt aufgelegt wurde, geben wird. Wissen Sie da schon mehr? Wer bekommt da was? Wie viel?
Ja, es wurde ja gesagt, dass die Vereine der dritten Liga und der Frauenbundesliga mit Ausnahme der Frauenbundesligisten, die zu einem Männerprofiverein gehören, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen bei der Aufzählung, Bayern München, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, Hoffenheim, 1. FC Köln, dass die alle drauf verzichtet haben. Und das heißt, 25 Vereine bekommt jeder dritte Liga, Frauenbundesliga 300.000 Euro. Das ist für den ein oder anderen Drittligisten, der massiv in der Kreide steckt, nichts. Ich sag mal nur 1. FC Kaiserslautern. Aber für die Frauenbundesligisten ist es teilweise, ich nehme mal den SC Sand als Kleinod aus der Ortenau noch dazu, ein Großteil des Saisonetats und rettet einfach diese Vereine über die Corona-Krise hinweg. Ich bin fast von der Couch gerutscht, als ich das zu Hause gehört habe und dachte, hast du jetzt richtig gehört? Für mich ein Zeichen an den Frauenfußball zu sagen, ja, auch die Frauenbundesliga nehmen wir jetzt mit. Der zweithöchste Wettbewerb nach der dritten Liga unter DFB-Hoheit, den es noch gibt. Und deswegen finde ich das ein super Zeichen zu sagen, auch die Frauenbundesligisten bekommen für ihre Verhältnisse 300.000 Euro, eine ganze Menge Geld.
Das heißt, auch die Freude überwiegt da ganz klar, dass es diese Zahlungen überhaupt gibt, wenn auch in viel kleinerer Dimension als bei den Männern.
Ja, natürlich, aber die Männer-Drittligisten bekommen die gleiche Summe, da wird ja keine Unterscheidung gemacht. Das finde ich schon mal super, zu sagen, ein Topf, 25 Vereine, jeder bekommt den gleichen Anteil. Ich habe gestern Abend noch mit Siegfried Dietrich gesprochen, dem Manager des 1. FFC Frankfurt und zuständig für den Ausschuss Frauen-Bundesligen, der sagte, wir sehen das als Zeichen, mal abgesehen davon, dass diese Vereine, auch wie der 1. FFC Frankfurt, der nächste Saison unter Eintracht Frankfurt spielen wird, dieses Geld sehr, sehr gut gebrauchen können.
Trotz Verlegung der Frauenfußball-EM ins Jahr 2022, also insgesamt gute Stimmung im deutschen Frauenfußball. Gesprochen habe ich darüber mit ARD-Sportreporterin Martina Knief.